Deutschlandfunk Nova. 100.
Ach, das wäre doch toll, oder? Wenn die Welt so einfach wäre. Schwarz und weiß, hier das Gute, da das Schlechte. Das Gute am besten irgendwie bei uns und das Schlechte, naja, irgendwo anders halt. Aber es gibt da ein Problem. Beides gehört zusammen. Nur das Gute kriegen wir nicht alleine. Das Gute und Schlechte gibt's nur im Paket. So heißt Folge 165 der 100. Ich bin Paulus Müller, schön, dass ihr dabei seid. Julia Rosch ist auch bei mir im Studio, 100-Redakteurin. Julia, drei Geschichten gibt's heute.
Ja, in einer Geschichte, da geht es um Elmar Sprink. Bei dem lief alles super. Bis vor 7 Jahren. Da bricht plötzlich was in sein Leben, was richtig schlecht ist. Er trainiert da damals für den Ironman-Triathlon und eines Abends, da bleibt einfach sein Herz stehen. Und dann hören wir noch die Geschichte von Lilia, eine Hörerin der 100. Die will die Welt retten und geht mit 19 für einen Freiwilligendienst nach Costa Rica in den Nationalpark und denkt, da kann sie Insekten zählen. Aber dann kommt es ganz anders.
In unserer ersten Geschichte aber, da geht es um was, da würden alle von uns wahrscheinlich sagen, doch, doch, das ist schlecht, das ist eine schlimme Sache. Walfang, Delfinfang in Japan.
Now we're approaching the area that's most important.
That's a dolphin's worst nightmare, right there. Hundreds of thousands of dolphins have died there. You'll see the signs, keep out, danger. There are fishermen walking around these hills with knives.
Das ist ein Ausschnitt aus der Doku The Cove. Man sieht da Rick O'Barry, wie er mit einer Atemmaske vor dem Gesicht im Auto sitzt. Die Atemmaske, damit er nicht erkannt wird. Und er spricht da über eine Gegend, die der Albtraum der Delfine ist. Also er nennt das so, weil da schon tausende Delfine gestorben sind. O'Barry, den Mann, den kennt er vielleicht aus der Fernsehserie Flipper. Da war er Delfintrainer ganz lange. Manchmal ist er auch als Stunt-Double für den Hauptdarsteller eingesprungen. Bis einer dieser Delfine da von Flipper in seinen Armen gestorben ist. Und seitdem ist der Mann Aktivist, kämpft für den Schutz der Delfine. In The Cove, dem Film, enthüllt er, was jedes Jahr in Japan passiert. In Taiji, an der Südküste, da werden nämlich Delfine geschlachtet.
I have to see this end in my lifetime. Right now I'm focused in on that one little body of water where that slaughter takes place. If we can't stop that, if we can't fix that, forget about the bigger issues. There's no hope.
2009 kommt der Film The Cove in die Kinos. Der bekommt sogar einen Oscar als bester Dokumentarfilm. Und dieser Film und dieser Erfolg des Filmes hat auch Folgen für Taiji, für diese kleine japanische Stadt. Es kommen nämlich haufenweise Aktivisten aus den USA, aus Europa, aus Australien. Und die wollen die Japaner vom Walfang, vom Delfinfang abhalten. Und dabei geraten sie natürlich in Konflikt mit der Bevölkerung vor Ort und mit den Fischern. Und genau hier startet unsere Geschichte in der 100. Denn über diesen Konflikt soll Jay Alabaster berichten, als Journalist für die Nachrichtenagentur AP. Jenny Rieger erzählt uns die Geschichte von Jay und der Stadt Taiji.
Our boss offered a chance, you know, a free trip, a reporting trip. Of course, I just raised my hand without really knowing where I was going. And then I watched the movie on the way down, on the bullet train, I think, on my computer. And then I realized what a powerful movie it was, and it made the town seem very frightening.
Jay Alabaster sieht den Film zum ersten Mal, als er im Zug nach Taiji sitzt. Das war Anfang 2010, kurz vor der Oscarverleihung. Jay ist Amerikaner und zu dem Zeitpunkt arbeitet er seit 7 Jahren als Journalist in Tokio bei der Nachrichtenagentur AP. Als sein Chef jemanden nach Taiji schicken will, sagt Jay damals sofort ja. Er soll einfach hinfahren und die Bewohner fragen, was die eigentlich von dem Film halten, falls The Cove wirklich gewinnt. Bevor es losgeht, gibt sein Chef ihm aber noch was mit auf den Weg.
Before I even left my bureau in Tokyo, my boss pulled me aside and said, and he's never said this to me before, because I have a pretty safe beat. I'm not in a war zone or anything. I work in Japan, you know, first world country in Tokyo. But he pulled me aside and said something like, you know, if you get in trouble down there, if there's any issues, just get out. It's not worth it.
Sei vorsichtig da unten, sowas hat Jay halt noch nie von seinem Chef gehört. Schließlich lebt er in einem der sichersten Länder der Welt. Nachdem er The Cove im Zug gesehen hat, hat er aber tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, da erwartet ihn vielleicht eine Stadt voller blutrünstiger, skrupelloser Delfinmörder, die über Leichen gehen, um ihre Taten zu vertuschen.
I got to Taiji, of course, it was beautiful and peaceful. And, you know, I don't think there's any policemen there in the town. It wasn't a dangerous place at all. But no one would talk to me. I had a lot of trouble getting quotes for my story and getting any information at all.
Als in Taiji ankommt, dann sind da eben keine Aktivisten, keine Delfinmörder, keine Polizei. Es ist einfach nur eine kleine Stadt am Meer. Die größte Herausforderung für Jay ist es tatsächlich, Interviewpartner zu bekommen, weil einfach keiner der Einheimischen mit ihm reden will. Denn die Leute aus Taiji sind einfach zu dem Zeitpunkt total genervt davon, dass ihre Stadt in The Cove so schlecht wegkommt. Und das wird eben noch viel schlimmer, als The Cove dann den Oscar für den besten Dokumentarfilm gewinnt.
And I don't think anyone realized, myself included, what a big effect it would have or what it would do to Taiji as a world symbol.
Plötzlich ist der Wal- und Delfinfang in Taiji eben ein ganz heißes Thema. Nicht nur in den Medien, sondern auch für Tierschutzorganisationen. Und eine davon ist Sea Shepherd, eine ziemlich radikale Organisation, die schon seit Jahren gegen den Walfang in Japan demonstriert. Und dann ist da auch noch das Dolphin Project, die Organisation von Ex-Flipper-Trainer Rick O'Barry. Und auch seine Leute kommen in die Stadt. Und Jay Alabaster berichtet zu dieser Zeit immer wieder über Auseinandersetzungen zwischen den Fischern und den Aktivisten. Und er schreibt auch über japanische Politiker, die die Delfinjagd verteidigen. Und das macht er so ein paar Monate, aber dann passiert was viel, viel Schlimmeres.
Nach einem schweren Erdbeben überrollten riesige Flutwellen die Küsten im Osten des Landes.
Am 11. März kommt es im Norden Japans zu einem Seebeben und ein riesiger Tsunami überrollt die Küste. Knapp 20.000 Menschen sterben. Das Beben löst die Nuklearkatastrophe in Fukushima aus und das ist jetzt natürlich erstmal wichtiger. Und Jay ist für AP direkt vor Ort.
You know, all the disaster that happened up there and the deaths and everything. And it just was a time to think. I was out of Tokyo and I was working nonstop. And I realized that over my time as a reporter, the length of the articles was getting shorter and shorter. And the kind of things we were pumping out was getting shallower and shallower because we have to aim towards Facebook.
Jay arbeitet einfach ohne Pause, schreibt einen Artikel nach dem anderen, produziert ein Video nach dem nächsten. Sein Output ist echt riesig und gleichzeitig wächst aber sein Frust. Manchmal führt er eben gute Interviews, so eine halbe Stunde, 45 Minuten, aber dann kann er nur 10-Sekunden-Schnipsel verwenden, weil seine Artikel und Videos für AP so kurz sind. Und Jay sehnt sich einfach nach einer anderen Herausforderung. Er will nochmal so richtig tief in der Geschichte eintauchen. Und in dieser Zeit denkt er immer wieder an Taiji. Im Gegensatz zu Fukushima ist Taiji eigentlich fast schon bequem. Es ist kein Katastrophengebiet, es gibt immer Handyempfang und genug zu essen. Aber an Interviews zu kommen, das ist eben extrem schwierig. Und genau das reizt ihn.
Yeah, it was a very difficult decision. And it was almost like, I mean, this is a silly way to put it, but I kind of thought of it as this like beautiful woman that wouldn't reveal herself to me. And because that became more attractive, like I'd go there and she's beautiful and obviously very deep and a lot of things to dig into, but I could never really crack it.
Jay Alabaster zieht nach Osaka, da schreibt er sich ein für ein Masterstudium an der Uni und so Zeitungsartikel schreibt er eigentlich nur noch nebenher. Seine Abschlussarbeit will er eben über Taiji schreiben, über dieses Provinznest mit 3000 Einwohnern, das er da gerade mit einer schönen Frau verglichen hat, die ihn anzieht, aber sich ihm irgendwie nicht zeigen will. Und dafür packt Jay sogar seine Sachen und seinen Kater Akimoto ins Auto und zieht aus der Millionenstadt Osaka nach Taiji. In den ersten Wochen kommt er da in der Pension unter. Seine Gastgeberin ist erstmal ziemlich misstrauisch, aber das kennt Jay ja schon von seinen ersten Malen in Taiji. Shigeko-san, seine Gastgeberin, lässt Jay in einem Zimmer im ersten Stock wohnen. Irgendwie arrangieren sie sich. Der Kater Aki wohnt im ersten Stock und die Hunde seiner Gastgeberin im Erdgeschoss. Und irgendwann werden Jay und sie sogar Freunde.
She realized what I was doing and I realized that she was a really nice, sweet person and we had a lot of great talks over dinners and stuff. And she became my first real friend in Taiji.
Sie war dann lange auch seine einzige Freundin in Taiji. Die anderen Bewohner waren nämlich um einiges verschlossener. Irgendwann läuft dann Jays Führerschein ab und er fährt Fahrrad.
So I was riding my bike and then people would sometimes slow down to stare at me or give me a bad look or take pictures of me, you know.
Jemanden einfach so zu fotografieren ohne Erlaubnis, das ist in Japan extrem unhöflich. Jay nimmt das aber in Kauf. Er will einfach tiefer in die Geschichte Taijis und die des Walfangs eintauchen. Und viele Interviews bekommt er jetzt aber in den ersten 8-9 Monaten nicht. Außer Shigeko-san spricht wirklich fast niemand in der Stadt mit ihm. Das kommt natürlich nicht von ungefähr. Seit The Cove belagern Aktivisten, Filmcrews und Journalisten Taiji. Zumindest während der Delfinjagdsaison so von September bis März. Und vor allem die Aktivisten von Sea Shepherd fallen auf. Die haben meistens schwarze Klamotten an, manchmal tragen sie auch ihre Fahne mit dem Totenkopf-Logo in der Stadt herum. Die belagern die Fischer richtig, wenn sie an den Hafen zur Arbeit fahren, setzen sich vor ihre Autos, halten ihnen Kameras ins Gesicht, drohen ihre Boote zu versenken und so. Und es kommt da immer wieder zu Zusammenstößen zwischen den Bewohnern und den Aktivisten. Und jedes Mal muss die Polizei aus der Nachbarstadt Xingu anrücken.
The fishermen were trying to do their work, but they were getting yelled at, and the activists were wandering around the town and peeking in people's homes and interrupting funerals and accosting children. You know, and it was just kind of a mess.
Die Aktivisten sind da wirklich überall in der Stadt unterwegs. Sie unterbrechen sogar Beerdigungen. Der größte Teil des Kriegs, muss man sagen, spielt sich aber in den Medien ab. 2011 bringt der nationale Fernsehsender NHK sozusagen die japanische Antwort auf The Cove heraus.
It's called Living with Whales, Kujira to Ikiru. And that really set off a reaction within Japan. And it showed some really bad harassment scenes, where Sea Shepherd members in particular were harassing local fishermen.
In diesen Szenen gehen Aktivisten von Sea Shepherd diese Fischer eben besonders aggressiv an, halten ihnen die Kamera so richtig dicht ins Gesicht und beschimpfen sie.
Go home if you don't want your picture taken.
You don't want to be on camera. How about you stop killing dolphins?
Why, just, why, why, why? Just go home.
Stop
you don't
dolphins.
Like this? Go home.
Why are you putting up your hand? Don't you want to be on camera?
You're very ashamed of what you do, aren't you?
We have.
I'll give you some more. You need some.
We've got a lot of fires.
I bet you're getting pretty mad, aren't you? You little dumbass shit.
Ja, als ich diesen Film gesehen habe, war ich schon total schockiert. Und da kann man sich ja vielleicht vorstellen, wie das für Japaner gewirkt haben muss. Gerade für ein Volk, das halt sehr viel Wert auf Höflichkeit legt. Und diese Szenen waren wirklich in Japan fast so schockierend wie die Delfinjagd-Szenen aus The Cove für ein westliches Publikum.
Small towns are kind of revered in Japan and the hardworking fisherman is kind of a, you know, a good symbol in Japan. So the idea of a foreign activist dressed in a black outfit screaming bloody murder at a innocent small town fisherman was very shocking.
Auch andere japanische Nachrichtenkanäle greifen diese Story dann auf und die Präfektur Wakayama reagiert und schickt zusätzliche Polizisten nach Taiji. Man muss sich überlegen, eben in Taiji ist es eine winzige Stadt, da ist einfach noch nie irgendwas Schlimmes passiert. Die hatten nicht mal eine permanente Polizeistation. Und jetzt wird aber gegenüber dieser berüchtigten Bucht, in der die Delfine gefangen werden, ein Polizeiposten eingerichtet. Und Jay, der steht in dieser Zeit zwischen den Fronten. Die Japaner misstrauen ihm sowieso, weil er Ausländer ist, wie eben die meisten Aktivisten. Mit Sea Shepherds aggressiven Methoden hat Jay aber eigentlich nichts am Hut. Im Gegenteil, er findet das Verhalten der Aktivisten ziemlich übergriffig. Jay fängt dann an, als Praktikant im Walmuseum zu arbeiten, so ein bisschen, um sich zu beschäftigen, aber auch, um sich abzugrenzen von den Aktivisten. Und am Ende schmeißt er sogar alle schwarzen Klamotten weg, weil er wirklich auf gar keinen Fall mit Sea Shepherd in einen Topf geworfen werden will.
So I had this like really ugly neon hat. And I think a lot of Japanese have trouble telling foreigners apart, the same way Westerners might have trouble telling Japanese apart. They have trouble. So that some, they weren't even sure if I was the same person, if it was another guy, you know. So I just wear this hat that only I would have. So it was very clear, even from like a mile away, you could see, oh, he's the green hat guy, you know.
Ja, neongrüne Mütze war schon mal gut, aber trotzdem wird Jay lange nicht warm mit den Menschen in Taiji, obwohl er ja eigentlich irgendwie auf ihrer Seite steht. Monatelang ignorieren sie ihn einfach und Jay fühlt sich natürlich ziemlich allein. Unter der Woche hat er einfach kaum Kontakt zu anderen Menschen. An den Wochenenden fährt er deshalb nach Osaka, so mit Freunden Bier trinken und Fußball spielen. Dann passiert aber was, das alles verändert.
So one day I was driving or somewhere and I saw some guys playing and I went down and introduced myself. I just like, I can't do this anymore, I can't watch because it looked like so much fun on a nice spring day or whatever.
Ja, er sieht da ein paar Leute Fußball spielen und das ist einfach ein riesen Hobby von ihm und er fragt, ob er mitmachen könnte. Ja, sagen sie, komm nächste Woche wieder. Eine Woche später regnet es dann aber und Jay ruft den Kapitän der Mannschaft an, um zu fragen, ob ihn jemand mitnehmen könnte mit dem Auto. Und er hat tatsächlich Glück. Einer der Spieler wohnt nämlich in Taiji und wie sich später herausstellt, ist das der Sohn eines Delfinjägers. Und Jay und er verstehen sich auch noch gut, was ziemlich cool ist, weil bisher eigentlich fast niemand mit Jay gesprochen hat. Und irgendwann wird Jay dann zum Abendessen eingeladen von der Familie.
So we had a prolonged drinking session with all the kids and the grandkids and the dad, and he figured I was okay. You know, we had a good time and I explained myself and he put some whale on the table, which I ate, you know, kind of to show I told him as long as it's not endangered, I'll eat. I have no right to say no to certain foods, and that's my personal stance. But anyway, it was this long, prolonged session, and then the very next morning, word got out. The town is very small, and word gets out very quickly. You know, this guy's okay. So from that day on, it was much, much easier, like 100 times easier.
Ja, es ist ein langer Abend mit der ganzen Familie, Kinder, Enkel und viel, viel Zacke. Und Jay beweist da seinen guten Willen, probiert sogar ein bisschen Walfleisch. Und das ist der Durchbruch. In Taiji, kann man sich vorstellen, verbreiten sich Neuigkeiten extrem schnell. Und schon am nächsten Tag wissen eigentlich alle Japaner, dass man Jay vertrauen kann. Und ab jetzt hat er keine Probleme mehr, Interviewpartner zu finden. Inzwischen hat er es zwar schon irgendwie geschafft, seine Masterarbeit fertig zu schreiben, hauptsächlich so mit historischem Material, das er im Walmuseum gefunden hat und vielleicht ein, zwei Interviews. Aber jetzt, wo er eben endlich mit den Bewohnern in Taiji warm geworden ist, da will er noch nicht gehen. Und er bleibt einfach noch ein Jahr. Sammelt einfach tonnenweise Material, macht ein Interview nach dem nächsten. Wofür ist ihm eigentlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig klar. Ihn hat einfach die Sammelwut gepackt.
So I kind of took a gap year and stayed in Taiji and just learned a lot and absorbed and did dozens and dozens of interviews and, you know, it was a really fruitful time for me.
Anfangs muss er schon noch aufpassen, dass er nicht so oft mit den Tierschützern gesehen wird. Das hätte wahrscheinlich das Misstrauen der Dorfbewohner dann doch angeheizt. Jay hat aber trotzdem Kontakt zu den Aktivisten, aber eher heimlich.
I mean, the activists are very, like, respectable people, right? Like, they all are willing to, it depends on the group, but in most groups, the way it works is the top, the head honcho gets a little bit of money from the group or gets some support. And so you could call them a kind of an employed person. But all the, like, normal day-to-day volunteers are all on their own dime and on their own time.
Jay gibt sich schon Mühe, beide Seiten zu verstehen. Er teilt zwar diese teilweise extremen Sichtweisen der Aktivisten nicht unbedingt, aber beeindruckt ist er irgendwie schon. Diese Leute opfern ihre eigene Zeit und ihr eigenes Geld, stehen jeden Morgen um 5 auf und fahren zum Hafen, halten da Wache, alles um Delfine zu retten. Bevor ich dieses längere Skype-Gespräch mit Jay führen konnte, war ich in Taiji. Das war im November 2017, da habe ich ihn auch kurz getroffen. Und ich habe auch ein paar der Aktivistinnen getroffen, also diese leidenschaftlichen Menschen, die da jeden Morgen um 5 Uhr morgens am Hafen stehen. Verglichen mit Jays ersten Jahren in Taiji ist die Situation da, so 7 Jahre später, viel, viel ruhiger. Im Moment, als ich da bin, halten 3 Frauen die Stellung, und zwar für die Organisation The Dolphin Project. Cynthia Fernandez kommt jedes Jahr, die ist schon zum 6. Mal hier. Und dieses Jahr hat sie sich sogar eine Auszeit von ihrem Lehrerjob genommen, weil sie so die ganze Saison bleiben wollte, von September bis März. Cynthia will eigentlich vor allem, dass die Welt vom Handel mit lebenden Delfinen erfährt. Die werden aus Taiji an Delfinarien verkauft, in China, in Russland, in Dubai. Und den Delfinjägern bringt das viel mehr Geld als das Fleisch.
Do you think the captivity thing is worse than eating them?
Yes.
Why?
Because if it's a food source, it's a food source. There's no one has a right to tell people what to eat or what not to eat. I would prefer they not eat them, of course. Just like I'd prefer people don't eat any animals, but it's going to happen. Not everyone's going to be a vegetarian. But the entertainment thing, that's, you know, food is food. For entertainment, for them to suffer their whole lives just to do tricks and stuff, I think it's more suffering than being slaughtered for meat. It's like a lifetime of suffering.
Ja, Cynthia hat eigentlich ziemlich viel Respekt vor der japanischen Kultur und sagt auch, wir können denen nicht sagen, sie sollen kein Delfinfleisch essen. Und außerdem ist Essen ja notwendig. Entertainment ist nicht unbedingt notwendig. Und davon ist sie überzeugt und deswegen fährt sie eben jeden Morgen die gleiche Runde ab. 5 Uhr morgens geht's los. Erst zur Dolphin Base, da werden Delfintrainer ausgebildet und die gefangenen Delfine in so Außenbecken gehalten und an Menschen gewöhnt und an toten Fisch als Futter. Und dann fährt sie zum Aussichtspunkt. Von da kann sie sehen, wenn die Delfinjägerboote zurückkommen und ob sie Delfine vor sich hertreiben oder nicht. Und natürlich am Schluss zur berüchtigten Bucht, wo die Delfine geschlachtet werden. Da kann man allerdings gar nicht mehr so viel sehen, weil die Fischer inzwischen eine Plane über diese Bucht spannen, damit die Aktivisten keine Fotos machen können. Diese ganze Runde, die dokumentiert Cynthia eben auch, jeden Tag mit Videos, mit Facebook-Posts und Insta-Stories. Sie will eben damit erreichen, dass die Leute nicht mehr in Delfinshows gehen. Das würde einfach den Markt für lebende Delfine kaputt machen. Was Sea Shepherd in Taiji gemacht hat, das findet Cynthia aber echt nicht so toll. Die waren einfach zu aggressiv. Und jetzt ist es schwierig, einen Dialog mit den Japanern zu starten. das Problem kennt Jay natürlich auch. Der hat ja ewig gebraucht, um das Vertrauen der Japaner zu gewinnen. Dafür musste er alles Mögliche machen, seine Klamotten wegschmeißen, sie so richtig ins Zeug legen, um sich abzugrenzen von den Aktivisten. Mittlerweile schreibt er aber seine Doktorarbeit. Offiziell ist er als Forscher in Taiji, aber man muss schon sagen, so der neutrale Journalist, der ist er längst nicht mehr.
In a town like Taiji, you really can't be apart from the story. You have to go a little bit gonzo. As soon as I started getting into this story, I started becoming part of it. That's been the hardest part for me.
Jay ist einfach längst Teil der Geschichte, ob er will oder nicht. Und das habe ich eigentlich auch gemerkt, als ich da war. Also schon nach ein paar Tagen in Taiji hatte ich irgendwie das Gefühl, ich muss mich jetzt so auf die eine oder andere Seite schlagen. Und ich glaube, wenn Jay ganz ehrlich ist, dann steht er eher auf der Seite der Japaner. Er sagt zum Beispiel, dass er kein Recht hat, die Delfinjagd zu verurteilen, weil er ja selber Fleisch isst. Im Westen ist Taiji einfach immer noch die Delfinmörderstadt. Manche nennen sie sogar das Tor zur Hölle. Und in Japan ist es eben das genaue Gegenteil. Also Taiji ist so ein Symbol geworden für Traditionen, für die einzigartige japanische Kultur und für den Widerstand gegen Kulturimperialisten. Immerhin werden ja in Taiji schon ewig Wale gejagt, schon seit Anfang des 17. Jahrhunderts. Da sind Fischer mit Ruderbooten noch rausgefahren, um Wale zu fangen. Und wenn die japanischen Medien diese Geschichte erzählen, dann laden sie manchmal Jay zum Interview ein. Ein ganz schön komisches Gefühl für ihn, auf der anderen Seite der Kamera zu stehen.
I mean, I was a journalist too, I understand it, but everyone wants a quick-hitting story, so they just want the whaling foreigner or the Taiji foreigner. So I was trying very hard to fight against that portrayal.
Jay versucht dann immer, die Situation differenziert darzustellen. Das ist aber gar nicht so einfach für ihn, weil die japanischen Medien ihn gerne instrumentalisieren als den Ausländer, der den Walfang okay findet und Taiji liebt. Das hat er mir im Skype-Interview erzählt. Als ich in Taiji bin, da treffen wir uns zufällig am Hafen. Da findet nämlich gerade das Kujira Matsuri statt, das Walfestival. Jay hat für dieses Festival wochenlang mit ein paar Freunden einen Tanz einstudiert und gleich muss er auf die Bühne. Seine Rolle ist ziemlich glamourös. Er wird den Hintern eines sechsbeinigen Löwen spielen. Der Löwentanz soll böse Geister vertreiben. Mit Jay kommt man in der Menge echt ziemlich langsam voran. Ständig bleiben Leute stehen, wollen sich mit ihm unterhalten oder drücken ihm so ein paar Snacks in die Hand. In den Jahren, die Jay Alabaster in Taiji verbracht hat, ist er Teil dieser Stadt geworden. Und es gefällt ihm hier.
Like I just got back from a 2-week trip, you know, and I left a light on my house and I of course neglected to cancel my newspaper subscription. So I never locked my door, so people came in and like tied it up and turned off my lights. And when I came back, my newspapers were stacked up neatly.
Ja, wenn Jay unterwegs ist, dann kommen die Nachbarn in seine Wohnung, räumen auf, füllen seinen Kühlschrank auf, bevor er wieder zurückkommt, und die Türen schließt in Taiji sowieso niemand ab. Obwohl Jay am Anfang so einsam war, lebt er eben jetzt in dieser super gemütlichen, warmherzigen Dorfgemeinschaft, wo immer jemand Zeit hat zum Mittagessen oder zum Quatschen.
Like it's a very warm place. I have tons of friends. It's like anywhere I go, it's very safe. Like I said, it's super cheap. All the food is super fresh. You know, it's just a very nice place to live, you know.
So richtig hundertprozentig ankommen wird er vielleicht nie, aber so ein bisschen zu Hause ist es jetzt schon. Und dann will er natürlich auch noch seine Doktorarbeit fertig schreiben. Und einen Traum hat er auch noch. Er will nämlich aus diesen vielen Interviews, die er über die Jahre geführt hat, ein Buch machen, das die ganze Geschichte von Taiji zeigt, ohne zu beschönigen und zu übertreiben. Weil er so ein bisschen derjenige ist, der beide Seiten versteht. Und er will nicht, dass Taiji als böse Stadt abgestempelt wird.
I hope that the truth of the town kind of gets out a little bit more in a more level-headed fashion, because there's a lot of hatred still, you know, and a lot of it spreads out to Japan in general. Like, you know, these are the dolphin-killing Japanese, and that just kills me that a little town would be mixed in, you know, A, and B, that the town is even portrayed as an evil place, because I don't think it is, you know, whatever you think of dolphin hunting.
Jenny Rieger war für die 100 in Taiji. Da werden jedes Jahr 2000 Delfine gefangen, hat Jenny eben ja im Beitrag gesagt. Oft werden die Tiere dann lebend an Delfinarien weiterverkauft, wo sich Leute sie dann anschauen können. Das haben wir auch gehört, Julia. Wie sieht es aus mit dem Delfinfang in Taiji? Also sind die Tiere, die da gefangen wurden, irgendwie besonders gefährdet auch tatsächlich?
Also soweit bekannt ist bis jetzt keine der Delfinarten, die da in Taiji gefangen werden, akut gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Man muss aber auch sagen, es fehlen teilweise wirklich Daten, um überhaupt einzuschätzen, wie groß die Populationen überhaupt sind, die die Fischer da bejagen sozusagen.
Ein anderes Thema im Beitrag war ja der Walfang und Jay hat ja auch zum Beispiel Walfleisch da gegessen. Das ist so eine Tradition da und Walfang in Japan, wissen wir, da gibt es auch auf internationaler Ebene immer Diskussionen drum. Wie sieht es denn mit dem Walfang in Taiji aus?
Ja, das ist ein bisschen komplizierter als mit dem Delfinfang. Der Delfinfang ist ja erlaubt. Der Walfang ist aber offiziell seit 1986 eigentlich verboten. Und zwar wegen eines Moratoriums der Internationalen Walfangkommission. Zu wissenschaftlichen Zwecken wiederum ist der Walfang aber immer noch erlaubt.
Also das heißt, wenn irgendwie geforscht wird, wenn was untersucht wird oder
ja,
was.
Oder ja, irgendwie, genau. Also wenn ein wissenschaftlicher Vorwand gefunden wird. Und in Japan werden, wenn wir jetzt den Zahlen glauben, den offiziellen, seit 2010 jedes Jahr rund 500 Wale gefangen. Zu wissenschaftlichen Zwecken. Eigenartigerweise ist es dann aber trotzdem erlaubt, das Fleisch der gefangenen Tiere zu verkaufen.
Also das klingt tatsächlich dann wie ein Vorwand, wie von hinten durch die Brust irgendwie.
Und genau das kritisieren auch Tierschützer. Die sagen, dass dieser wissenschaftliche Walfang eigentlich wirklich nur ein Vorwand ist, weiter Walfleisch zu verkaufen. Und deswegen gab es 2014 schon mal ein Urteil, in dem hat der internationale Gerichtshof bestätigt, der hat nämlich gesagt, das wissenschaftliche Walfangprogramm in Japan entspricht überhaupt keinen wissenschaftlichen Kriterien.
Okay, wenn das der internationale Gerichtshof entschieden hat, dann heißt das, dass es keinen Walfang mehr in Japan gibt, oder was?
Doch, die japanische Regierung, die hat das Programm dann einfach ein bisschen umgestellt und 2015 dann wieder Wale gefangen.
Wir haben ja im Beitrag auch gehört, ne, dass die Bevölkerung sehr dahinter steht, dass das so eine Tradition ist da. Wie sieht denn das aus? Gibt es in Japan überhaupt Kritik am Walfang?
Wenig. Also Jenny Rieger hat in Taiji wohl mit einer japanischen Aktivistin gesprochen, die sich gegen Walfang engagiert. Und die hat ihr erzählt, dass sie in Japan, also die japanischen Aktivisten, einfach als Marionette der amerikanischen Walfangorganisationen gesehen werden. Und ich denke, dass einfach diese Tradition, die es in Japan seit mehr als 400 Jahren gibt, die ist viel, viel stärker und viel tiefer eben verankert als dieser Tierschutzgedanke, den wir vielleicht hier im Westen haben.
Danke, Julia. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Nächste, die hier auftaucht in der 100, auch was gegen diesen Walfang haben wird. Wir kommen nämlich zu Lilian. Die ist 100-Hörerin und hat an mail@deutschlandfunknova.de geschrieben mit ihrer Geschichte. Sie hat nämlich geschrieben, hey, ich habe da was erlebt.
Ja, ich wollte einfach in ein Land des globalen Südens, in dem man jetzt nicht unbedingt als Sieger der Globalisierung hervorgegangen ist, so. Ja, ich wollte gern meine westlichen Privilegien mal hinterfragen.
Lilian Schamai-Bose ist 23 Jahre alt. Sie studiert in Karlsruhe International Relations und sie sagt von sich, dass sie eine Idealistin ist, dass sie was bewegen will. Und deswegen war sie eben schon mit 19, direkt nach dem Abi, raus. Sie wollte raus was anderes sehen und zwar in Form eines Freiwilligendienstes. Soweit der Plan. Aber dann kommt doch erstmal alles so ein bisschen anders.
Am 23. Juli 2014 geht es los. Lilian sitzt mit anderen Freiwilligen im Flieger auf dem Weg nach San José. Das ist die Hauptstadt von Costa Rica.
Aber ich habe schon erfahren, dass ich die einzige in 5 Stunden Entfernung bin. Und im ersten Moment fühle ich mich sehr, sehr besonders und toll und aufgeregt. Und gleichzeitig fange ich aber auch an, so ein bisschen zu zweifeln. Denn ich habe keine Ahnung, wie mein Alltag aussehen wird und ich habe angefangen, mich zu vergleichen mit den anderen Freiwilligen und die wussten dann, ja, ich werde 8 Stunden am Tag arbeiten und das ist 10 Minuten von meiner Familie entfernt und ich bin erstmal ziemlich im Schwebezustand.
Und was Lilian zu diesem Zeitpunkt weiß, sie soll in einem Nationalpark arbeiten. Da soll sie Wege sauber machen und Insekten sammeln. Aber nach ihrer Ankunft in San José, da bleibt sie erstmal ein paar Tage bei ihrer Gastfamilie. Und erst dann muss sie in den Nationalpark Guanacaste fahren, wo sie arbeiten wird.
Wir sitzen ungefähr 1/2 Stunde im Auto, es ist schon dunkel. Und dann kommen wir an und wir steigen aus, brauchen erstmal unsere Handys, um überhaupt den Weg zu sehen. Man hört ein super lautes Froschquaken und wir treten ein in ein heruntergekommenes Büro und da stehen 3 Männer, alle irgendwie mit düsterem Gesichtsausdruck, Waffen am Gürtel. Dann haben die mich mitgenommen und an den Wohnhäusern quasi vorbeigeführt und den anderen Kollegen vorgestellt. Und das war so ein ganz langer Gang mit allen Zimmern quasi, die meisten Oberkörper frei. beim Fußball gucken mit Plakaten von halbnackten Frauen in ihren Zimmern und dann ich. Und das war erstmal einschüchternd. Also ich habe überhaupt nicht gesehen, wie ich da reinpassen soll.
Das ist dann Lilians zukünftiger Arbeitsplatz. Ein Camp mitten im Dschungel, 5 Stunden von San Jose und den anderen Freiwilligen entfernt. Und in diesem Camp leben 13 Männer und eben Lilian.
2 Männer, die waren unglaublich flirty. Also die haben dann gefragt, ja, wie alt bist du? Oh, super, das sind ja nur 20 Jahre Altersunterschied. Hast du einen Freund? Suchst du nach einem Freund? Magst du Costa Ricaner? Und dann gab's welche, die haben eigentlich gar nicht mit mir geredet, die waren sehr, sehr misstrauisch.
Toller Start, denkt sich Lilian dann. Mit den 13 Macho-Männern, so nennt sie anfangs noch ihre Kollegen, soll sie dann ein ganzes Jahr verbringen. Und für Lilian ist das erstmal natürlich ein kleiner Dämpfer, weil sie wollte ja etwas Sinnstiftendes tun. Und am Ende bleibt sie in ihrem Zimmer und schaut Filme.
Und dann kommt einer meiner Kollegen und sagt, ja, du musst jetzt ins Büro kommen, wir machen jetzt einen Lehrgang. Und dann haben er und mein Chef mich vor diesen Computer gesetzt, haben eine PowerPoint-Präsentation angemacht und mir dann in wenigen Slides erklärt, wie ein Waldbrand funktioniert.
Und statt Insekten sammeln und Wege sauber machen, wie Lilian sich das vorher ja vorgestellt hat, soll sie jetzt Feuer löschen im Nationalpark. Und diese paar PowerPoint-Folien sind ihre Vorbereitung. Und dann bekommt sie noch ihre Schutzkleidung, also feuerfeste Schuhe, ein gelbes Baumwollhemd und ein Halstuch zum Hochziehen über dem Mund, damit sie nicht so viel Rauch einatmet während des Einsatzes. Und ja, Lilian ist jetzt Feuerwehrfrau.
Meine größte Sorge war eigentlich, dass ich irgendwann umkippe und dass meine Kollegen sich dann nicht richtig kümmern oder dass ich einfach in so einem Wald liegen bleibe. Und das hat sich relativ lange gehalten.
Ein paar Wochen später ist es dann auch wirklich soweit, dass Lilian das erste Mal in ihrem Leben einen Brand bekämpfen soll.
Das war abends, ich liege im Bett und dann klopft es plötzlich an der Tür und das passiert sonst nicht. Und dann heißt es Shamai, Shamai, also ist mein zweiter Vorname, Feuer, also Fuego. Dann habe ich super schnell meine Tasche genommen, die muss jederzeit gepackt sein, Schuhe an, Hemd an. Und dann sind wir in unsere Autos gesprungen, ungefähr 10 Minuten gefahren und es war dunkel und man hat die Flammen gesehen, den Rauch. Und das war noch ein relativ ruhiger Einsatz. Wir standen dann da, um sicherzustellen, dass das nicht über die Straße auf den Nationalpark übertritt, das Feuer.
Nach diesem ersten Einsatz rückt Lilian noch mehrere Male mit den Männern aus. Und sie bekommt immer mehr das Gefühl, dazuzugehören, also Teil des Teams zu sein. Und ihren Kollegen geht es genauso. Also die nerven Lilian nicht mehr so mit irgendwelchen Macho-Sprüchen, sondern reden auf Augenhöhe mit ihr. Und Lilian verbringt jetzt auch weniger Zeit alleine. Und nach wird das Camp zu ihrem Zuhause. Irgendwann wird Lilian sogar befördert. Sie wird Drohnenpilotin, um die Feuer aus der Luft zu bekämpfen. Und dann ist der 20. Juli 2015 und das ist Lilians letzter Tag in dem Camp. Und die Abreise zurück nach Deutschland fällt ihr wirklich schwer, weil die 13 Männer in dem Camp sind mittlerweile sowas wie ihre Familie geworden.
Ich komme in diesem Park an, alle 13 Männer sind da, zu meiner großen Überraschung. Und wir versammeln uns im Essensraum und die haben alle ganz viele Limonaden gekauft. Es gibt Kuchen und ich werde irgendwie nochmal zelebriert und ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, weil das alles relativ pragmatische Menschen waren und ich muss ganz viel weinen und dann umarme ich einen nach dem anderen und wir wünschen uns das Allerbeste und die stehen halt alle beieinander und sind daran gewohnt, sehr stark gegenüber zu wirken und die 13 Männer haben alle Tränen in den Augen und haben mir alle etwas Schönes mit auf den Weg gegeben und das war wirklich total magisch.
Nix da, Insekten zählen. Mit 19 als Feuerwehrfrau alleine mit 13 Männern in Costa Rica, das kam anders als gedacht. Aber es war gut, es war ein tolles Erlebnis für Lilian. Christoph Schäfer hat Lilians Geschichte aufgezeichnet. Hier ist die 100. Das Gute und Schlechte gibt's nur im Paket, so heißt Ausgabe 165, die ihr gerade hört. Ich bin Paulus Müller. Ja, und das, was Elmar Sprink erlebt hat, ich hoffe einfach mal, dass das keiner von uns je erleben muss.
Soll ich diese ganzen Medaillen alle mitbringen?
Das ist er, Elmar Sprink, Sportler, guter Sportler, Triathlet.
Da sind tatsächlich die ganzen Medaillen sind halt schon.
Ja, man kann sagen, Elmar ist ein erfolgreicher Triathlet.
Na, irgendwie vom Ironman Hawaii und Bike Transalp und Cape Epic.
Ja. Und man kann sagen, diese Medaillen, die sind ein kleines Wunder. Denn dem sportlichen Mann bleibt eines Tages einfach so das Herz stehen. Elmar Spring war fast tot. Und heute ist er 46 und eine Narbe auf seinem Brustkorb erinnert ihn an die Zeit, in der Sport undenkbar war.
Die Narbe ist bestimmt, ich würde mal sagen, so lang wie ein Lineal, 20 Zentimeter oder so, 25 Zentimeter, also so lang ist die schon. Und in meinem Fall Glück, dass die so aussieht, wie sie aussieht. Man sieht sie jetzt nicht so auf dem ersten Augenblick, da gibt es auch schlechtere Modelle. Hinter der Narbe ist ja die Geschichte. Und im Prinzip kann man sagen, steht die für das, was passiert ist, aber auch für was Gutes, weil ohne die Narbe kein neues Herz, kein Weiterleben.
Vera Pacher hat Elmar Spring getroffen und sich seine Geschichte erzählen lassen.
In 2010 habe ich, ja, da muss ich ein bisschen ausholen, aber im Endeffekt habe ich in dem Job, wo ich früher war, ein bisschen mehr Aufgaben gehabt. Und ja, da war viel zu tun, viel gearbeitet, hatte mich für den Ironman in Klagenfurt angemeldet. Und irgendwie habe ich in dem Jahr gemerkt, dass es sportlich irgendwie nicht so gut läuft. Also fing dann an im März, April mit ein bisschen Luftproblem. Aber da muss man natürlich dazu sagen, ich bin Allergiker. Und da dachte man eigentlich, das wäre das, diese Luftprobleme. Ich bin dann, ich weiß gar nicht wann, es war im April, glaube ich, in dem Jahr auch zum Arzt, habe mich mal durchchecken lassen, sprich Herzultraschall, Belastungs-EKG und so weiter. Und da war im April alles so weit eigentlich in Ordnung. Nach langem Hin und Her überlegen bin ich zum Ironman nach Klagenfurt gefahren, habe daran auch teilgenommen und habe gemerkt, das Schwimmen ist jetzt schon anstrengend, auch anders als sonst. Dann das Radfahren, das, was ich eigentlich relativ gut konnte oder relativ schnell auch immer gemacht habe, da nimmt man sich irgendwie was vor, keine Ahnung. Eine gewisse Zeit, in der man das schaffen will. Und wenn man jetzt dann eine halbe Stunde von der Zeit entfernt ist, dann ist es eigentlich irgendwie nicht gut gelaufen. Aber dann denkt man sich auch, okay, man hat mal so Tage, da läuft halt irgendwie gar nichts. Dann bin ich angefangen zu laufen. Und beim Halbmarathon ging es mir total schlecht. Meine Frau meinte, ich hätte irgendwie schon so blaue Lippen gehabt oder so. Ich sah irgendwie auch nicht gut aus. Und habe dann entschieden, das einfach abzubrechen auch. Das war sicherlich sinnvoll. Ich bin dann auch an dem Sonntag drauf mit einer Bekannten noch eine Runde Rad gefahren. Und zwei Tage später sitze ich hier auf dem Sofa und gucke eine Tour de France-Etappe an. Und dabei habe ich halt einen Herzstillstand bekommen. Und zwar war es so, dass meine Frau Karin an dem Tag eine Verabredung hatte und die hat nicht stattgefunden, zum Glück muss man sagen, sonst könnte ich heute das Interview nicht geben. Und sie saß da vorne in meinem Büro und hat mich irgendwas gefragt, ich habe nicht mehr geantwortet. Sie hat mich halt vorgefunden, blau angelaufen und sie hat natürlich gesehen, das stimmt irgendwie ganz gewaltig nicht und hat nicht lange gewartet, sie ist halt bei uns aus der Wohnungstür raus und bei Michi geklopft. Und zum Glück, muss man sagen, er ist Viszeralchirurg. Er hatte gerade eine Kreuzband-OP und war, glaube ich, noch 3 Tage krankgeschrieben. Er ist dann hier rübergehumpelt und hat mich auf dem harten Gegenstand, hat er mich wiederbelebt. Ich bin dann 2 Stunden später, 8:10 bin ich wach geworden und guckt natürlich nicht mehr auf unseren Fernseher, sondern auf den Bildschirm und habe irgendwie Kabel in der Nase. Also klassisch irgendwie diese Kabel, was man da kennt, wenn man zu wenig Sauerstoff hat. Von da geht dann die große Krankheitsgeschichte eigentlich erst los. Durch die Republik alle möglichen Kliniken, erstmal in die Charité nach Berlin. Herzstillstand nochmal simuliert im Labor. Also man muss sich das so vorstellen, man ärgert das Herz, sodass es komplett aus dem Rhythmus geht. Und dabei habe ich nochmal einen Herzstillstand bekommen. Defibrillator eingebaut. Und dann hat sich mein Herz zunächst erstmal ein bisschen erholt wieder. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt irgendwo sich aufs Sofa gesetzt hat, sondern ich habe immer gefragt, kann ich wieder Sport machen, weil das ja schon ein zentrales Element auch gewesen bei mir im Leben. Und das wollte ich auch gerne wieder machen, vielleicht nicht auf dem Niveau wie vorher, aber einfach mich bewegen. 2011 war ich dann 39 und dann kann man eigentlich sagen, im April bin ich nochmal in die Charité, da hat man viele Versuche gemacht. Man hat Biopsien, also Gewebe vom alten Herz entnommen und geguckt, ob da irgendwie Bakterien, Viren, ob es doch irgendwie eine Entzündung ist. Das, im Prinzip hat man da gesagt, das Herz wird schlechter, aber keiner weiß warum. Der absolute Tiefpunkt, ich kann mich an so Sachen erinnern, meine Frau fährt mich zum Stadion, ich treffe mich mit dem Olli, mit dem ich die Dauerkarte habe, und dann gehen Leute an einem vorbei, anderthalb Liter Cola, Zigarette, Handy und sehr, sehr unsportlich. Und dann denkt man nur, die können sich beim Gehen einfach unterhalten und man kann einfach nicht mehr mithalten bei Leuten, die wahrscheinlich total unfit sind. Ich hätte mal behauptet, die hätten nicht 2-3 Kilometer am Stück joggen können. Das war so der Tiefpunkt, wo ich dann sagte zum Olli, weiß ich nicht, das kann es jetzt doch nicht sein. Das ist ja eine Lebensqualität. Jetzt werde ich überholt hier. Schlussendlich wurde es Mitte Februar dann so schlecht, dass zu meiner Familie gesagt worden ist, wenn sie mich nicht notoperieren, dann lebe ich noch ungefähr 12 Stunden. Ich hatte dann auch noch mal einen Herzstillstand. Man hat natürlich mich in der OP komplett geöffnet. Die OP hat irgendwie 10 Stunden gedauert. Hat man gesehen, dass meine rechte Hälfte auch total kaputt ist. Das Herz war fast so groß wie ein Handball und hat überhaupt nicht mehr gepumpt. Also die Pumpfunktion war jetzt unter 10%. Ich habe die ganze Zeit gelegen in einer Position. Ich konnte selber mich nicht mehr drehen. Ich hatte einen Blasenkatheter. Ich musste auf die Pfanne. Ich musste gewaschen werden. Es war jeden Tag gleich. Morgens Frühstück, waschen, Mittagessen, Besuch. Abendessen, Fernsehen, dann alle 4 Stunden bekommt man Blut abgenommen. Also schlafen, wovon soll man noch müde sein? Wichtig ist irgendwie stabil, keine Infekte bekommen, weil wenn man einen Infekt bekommt, keine Transplantation. Am 8. Juni war ich zum Glück gesund. Es war Europameisterschaft, Beginn. Eigentlich was, wo ich mich drauf gefreut habe. Bin halt begeisterter Fußballfan. Karen war aus Köln da. Wir hatten eine Pizza bestellt, ich hatte irgendwie ein alkoholfreies Bier, das weiß ich noch. Und da kam dann der Pfleger rein und diesmal war das irgendwie, glaube ich, ein bisschen anders, weil er hatte die Tür zu dieser Schleuse zugemacht, oder die sind ja 2 Türen. Dann hat er gesagt, dass ein Organ da ist und wie das jetzt genau war, ich weiß, dass, ja, große, große Freude natürlich. Eigentlich jetzt nicht, ja, schon eine große Freude, Sprachlosigkeit. Meine Eltern, mein Vater angerufen, der war bei seinem Stammtisch. Der geht seit 50 Jahren immer freitags zu seinem Stammtisch mit seinen Freunden. Ich weiß, dass es irgendwie nachts angefangen hat und mein Vater wurde um 9 Uhr ungefähr angerufen, dass alles gut geklappt hat. Man muss sich ja vorstellen, ich wurde aufgemacht, mein altes Herz wurde entfernt, mein Defibrillator wurde unterm Brustmuskel entfernt, das Herz mit der Pumpe entfernt, die Schläuche mussten entfernt werden, die Löcher in meinem Thorax und in meiner Leiste mussten zugenäht werden. Der Brustmuskel musste zugenäht werden oben und ich musste komplett getackert, also geklammert werden, der Brustkorb und wieder zugenäht werden. Das war schon ein Haufen an, ich weiß nicht, ob das alles einer macht oder ob da einer unten näht und einer oben, das weiß ich natürlich nicht, so im Detail will man das auch gar nicht wissen. Dann schläft man einen Tag und dann bin ich am Sonntag wach geworden und das weiß ich auch noch ganz genau, weil ich erst nach meinem Handy gefragt habe. Weil ich natürlich, ich wollte unbedingt irgendwie meine Angehörigen informieren, Karen, meine Eltern informieren. Die waren natürlich aber schon da. Und das Zweite, was ich gefragt habe, wohl ist, wie Deutschland gespielt hat. Das weiß ich auch. Die hatten damals 1-0 gewonnen. Das Spiel war am Samstag. Das habe ich dann am Sonntag nochmal irgendwo, habe ich nochmal geguckt. Dann, ja, liegt man erstmal da mit dem neuen Herz und ist natürlich erstmal froh, dass man das hat, aber man kann jetzt nicht einfach mal aufstehen und lustig dann nach Hause gehen. So, ja, denken sich das wahrscheinlich viele Leute, aber ich konnte nichts mehr. Ich konnte selbstständig nicht sitzen, ich konnte nicht auf der Bettkante sitzen, ich konnte natürlich auch nicht stehen und ich konnte auch nicht gehen. Da habe ich natürlich dann erstmal gedacht, ups, das wird jetzt ein langer Prozess. Für mich ein großes Highlight, erst mal alleine auf Klo sitzen. Ich glaube, eine Stunde habe ich, ich habe nicht geklingelt, ich wollte alleine aufstehen. Das war eine große Challenge. Man darf da nicht mehr als 5 Kilo belasten, also man kann jetzt nicht irgendwie Liegestütze oder sowas machen. Das war natürlich erstmal ein großer Moment, dass ich alleine von der Toilette kam, und dann habe ich mir ein Ergometer in mein Zimmer stellen lassen und habe eigentlich dann, ja, nicht illegalerweise, aber das ist immer ein bisschen Auslegungssache. Das hieß, wenn jemand dabei ist, kann ich darauf fahren, aber ich hatte ja auch immer Besuch, sodass ich jeden Tag darauf gefahren bin schon. Dann war es so, das erste Mal, dass ich gegangen bin, waren irgendwie 400 Meter und ich sag mal, es hat irgendwie eine halbe Stunde, glaube ich, gedauert. Tierisch lange gedauert. Große Sachen waren im Garten mit Barfuß gehen, so auf dem Rasen. Das war ein toller Moment, genauso wie das erste Mal wieder frische Luft. Man hört ein paar Vögel zwitschern. Ich bin dann angefangen zu joggen, 500 Meter, dreimal die Woche, und habe das immer um 500 Meter gesteigert. Ich hatte mir im Transplantationszentrum so einen kleinen Zettel gemacht mit Dingen, die ich nochmal machen wollte. Das habe ich tatsächlich erst, nachdem ich das neue Herz hatte, gemacht. Und da waren natürlich erstmal kleine Dinge drauf auf dem gelben Zettel, wie Kaffee trinken draußen mit Karin, bei uns im Garten sitzen, spazieren gehen, joggen können wieder. Dann habe ich so eine Runde hier, die 7,6 Kilometer, die wollte ich wieder joggen schaffen. Ich wollte eine Radrunde über 60 Kilometer hier, die wollte ich wieder Radfahren. Ich wollte einen Berg besteigen, irgendwie einen kleinen Triathlon machen. Am 9.06.2013, also genau ein Jahr nach meiner Herztransplantation, fand der Dahlke-Mann-Triathlon in Gütersloh statt, und der bestand aus 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Und den habe ich mit drei Freunden dann wieder gemacht. Und da gibt es auch noch ein schönes Foto, wo wir haben die mir so einen Kuchen gebacken aus dem Herz mit einer Kerze drauf. Das war dann mein erster Geburtstag und dann war ich halt Triathlet. Und so ging es eigentlich dann weiter mit den Sachen, die auf dem Zettel standen. Ich habe dann im Juli den Großglockner bestiegen in Österreich, den höchsten Berg in Österreich. Ich bin körperlich sehr, sehr belastbar, was hat natürlich auch damit zu tun, dass ich auch täglich mich bewege. Psychisch bin ich halt überhaupt nicht mehr belastbar. Also ich habe ganz oft, werde ich nachts wach und denke, wo ich bin, ich kriege keine Luft mehr, wie als wenn ich ersticke, das ist voll, völlig real. Ja, keine Ahnung, posttraumatische Belastungssyndrom wahrscheinlich, das ist bei mir ziemlich präsent, und das ist auch nicht einfach so mal schwuppdiwupp wegtherapierbar. Das ist ja Kollateralschaden, so würde man es einfach mal sagen. Durch den Sport habe ich das eigentlich irgendwo halbwegs im Griff. Da komme ich wieder zurück zum gelben Zettel, da stand drauf, ich wollte mal nach Hawaii. Eigentlich war nicht darauf, dass ich zum Ironman wollte. Ich bin kein guter Wellenreiter, ich finde den Sport aber gut. Ich habe das früher mal ein bisschen gemacht und das wollte ich halt auch nochmal ausprobieren. Und dann bin ich eingeladen worden zur Weltmeisterschaft nach Hawaii, und den Ironman habe ich dann in 12 Stunden 30, dann tatsächlich als erster Mensch mit transplantiertem Herz, habe ich den auch geschafft. Die Frage hatte ich schon mal, ob ich durch das neue Herz von jemand anderem jetzt anders geworden bin. Nein. Aber durch das, was ich erlebt habe, durch diese dreimal Herzstillstand, durch die lange Zeit krank, durch die lange Zeit Intensivstation, durch das hat man sich verändert. Also ich bin näher am Wasser gebaut, ich bin emotionaler, ich kann mehr Emotionen zulassen, ich weine häufiger. Aber auch wenn ich mich freue, wenn ich an den Moment denke, nach dem Wettkampf, da fehlen mir so ein bisschen die Worte, weil ich schon glücklich bin, weil ich weiß, dass es besonders ist, dass ich das machen kann, das weiß ich. Und für mich ist auch besonders, keine Ahnung, ich stelle morgens hier die Kaffeemaschine an und setze mich draußen hin und die Sonne scheint, und dann weiß ich, das ist halt besonders.
Einmal Hochleistungssportler und zurück. Das hat Elmar Sprink geschafft und auch noch mit einem neuen Herz. Das ist ein Wunder. Das viel größere Wunder für ihn ist aber, dass er überhaupt noch lebt. Und wir haben ja gerade auch gehört, dass sich dadurch, was da passiert ist mit Elmar, ganz, ganz viel für ihn verändert hat. Etwas, das oft passiert in solchen Situationen.
Das ist natürlich ein riesen Einschnitt in einem Leben, dass man ein neues Leben geschenkt bekommt und viele feiern einen zweiten Geburtstag oder sagen dann, da fing es wieder an und so weiter. So, und ich glaube, das kann tatsächlich zu einer Charakterveränderung führen, in dem Sinne, dass man froh ist, dass man lebt und das Leben vielleicht anders wahrnimmt.
Das ist Michael Mossüß, Herzchirurg an der Klinik in Bad Oeynhausen, wo Elmar Sprink vor 6 Jahren sein neues Herz bekommen hat. Julia, du hattest die Gelegenheit, mit dem Herzchirurgen zu sprechen.
Ja, das war sehr beeindruckend, weil Michael Mossüß ist ja Elmar Sprinks Arzt und er kennt die Geschichte ja eben aus einer ganz anderen Perspektive, also aus der Perspektive des behandelnden Arztes. Und er hat ja quasi dafür gesorgt, dass Elmar Sprink wieder ein richtiges Leben hat. Und er hat mir nochmal erzählt, dass das, was letztlich zu dieser Herztransplantation geführt hat bei Irma Sprink, ein ganz, ganz banaler Infekt oder eine Grippe war, die einfach nicht richtig auskuriert war. Und das hat dann eine Herzmuskelentzündung verursacht.
Das ist etwas, was immer noch nicht ganz richtig erklärbar ist, weil jeder hat mal eine Erkältung oder eine Grippe. Und üblicherweise haut das wieder völlig normal ab. Aber bei so ein paar Patienten geht das aufs Herz, so wie bei Irma Sprink. Und das war letztendlich bei ihm die Ursache.
Ja, und in der Regel, da bekommen Patienten in so einem Fall, wenn sie so eine Herzmuskelentzündung hat, eine Herzpumpe. Die soll die linke Herzhälfte unterstützen. Und bei Irma Sprink war ja das Problem, dass die rechte Herzhälfte eben auch schon so krass in Mitleidenschaft gezogen war, dass auch die unterstützt werden musste. Und darum musste er eben auf der Intensivstation bleiben und eben auf ein Spenderherz warten. Und wenn das jetzt ganz dringend ist mit dem Spenderherz, weil das eigene Herz ganz sicher nicht mehr funktionieren wird und der Mensch quasi eigentlich sonst sterben wird, dann landen diese Fälle wie Irma Sprink auf einer Warteliste für ganz, ganz dringende Fälle. Für Transplantation.
Wie lange wartet man da?
Da wartet man so zwischen 1 und 6 Monaten.
Das war ja dann bei Irma Sprink Juni 2012 soweit, dass das Herz dann plötzlich da war, ne?
Genau, und das hat der Irma Sprink ja auch vorhin im Beitrag erzählt. Da stand plötzlich der Pfleger André im Raum und hat gesagt, es geht los. Und im Vorfeld, da hatte eben der Arzt Michiel Morsois schon so einen ganzen Prozess eingeleitet.
Und dann, ja, wie es immer so ist, ja, ganz plötzlich kommt da ein Spenderherz für ihn. Wie will er dann verständlich von Eurotransplant in Leiden? Ja, dann sagen wir, haben ein Herz für Herr Sprink. Dann guckt man auf Blutgruppe, das ist das Allerwichtigste. Dann guckt man auf Gewicht, man guckt ein bisschen auf die Größe, man guckt ein bisschen auf Alter. Und wenn wir dann sagen, okay, das passt, dann fahren wir dahin und dann entnehmen wir das Herz und das bringen wir dann zu unserer Klinik und dann hier operieren wir den Patienten und transplantieren ihn.
Ja. Jetzt müssen wir uns vorstellen, das alles, was er gerade beschrieben hat, das hat ja stattgefunden, bevor Irma Sprink diesen Satz gehört hat, dieses es geht los. Wie sieht denn das aus? Wie viel Zeit haben so Ärzte überhaupt für diese Vorbereitung der Transplantation?
4 Stunden, genau 4 Stunden. Dauert es länger, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Herz nach der Transplantation von dem Empfänger abgestoßen wird. Und das heißt auch, je näher der Ort ist, an dem das Herz entnommen wird, umso besser ist das. Und die weitesten Strecken, das hat Michiel Morsois mir erzählt, die er für so eine Entnahme eines Spenderherzes zurücklegt, die gehen so bis Spanien oder Griechenland. Weiter sagt er, schafft er nicht.
Und so eine Transplantation selbst, also diese Operation, das ist ja wahnsinnig aufwendig. Wie lange dauert das?
Ja, das dauert dann 5 Stunden. Da war ich ganz überrascht, weil ich dachte, das ist jetzt nicht so lang.
Ich habe jetzt auch eher so eine 12-Stunden-OP erwartet oder so.
Genau, ja. Aber Michiel Morsois meinte, 5 Stunden, das reicht. Und in dieser ganzen Zeit, in dieser Zeit der Vorbereitung der Transplantation und der Transplantation selbst, da bewegt sich ja Michiel Morsois im Prinzip zwischen dem Tod des Spenders und der Aussicht auf ein neues Leben für den Empfänger.
Ich realisiere die Verantwortung, sowohl dem Spender gegenüber und auch dem Empfänger gegenüber, weil Ich weiß, dass so ein Organ zu spenden ist schon ein Akt, sage ich mal. Das ist auch nicht selbstverständlich. So, ich möchte unbedingt, dass ich mit dem Organ gut umgehe und ich möchte unbedingt, dass der Patient davon profitiert.
Ja, und da hört man deutlich, dass der Arzt schon wirklich ein großes Interesse daran hat, dass diese Operationen gut gehen. Bei Irma Sprink hat es geklappt. Er hat ein neues Leben bekommen und das war auch ein super schöner Moment für den Chirurgen.
Ich habe dann gesehen, okay, alles gut gelaufen. Das ist für den Chirurg erstmal sehr wichtig, ja, dass der Patient nicht blutet, dass er wach geworden ist, dass er wieder aufstehen kann. Das ist natürlich für uns sehr schön. Und dann habe ich natürlich gesehen, wie er sich unglaublich schnell verbessert. Und das war für mich natürlich super schön, das zu sehen. Ja, also, weil es ist unheimlich schön zu sehen, dass ein Patient ein glückliches Leben führen kann, ja, nach so einer Transplantation.
Das klingt ja jetzt tatsächlich wie ein Happy End. Also das Schlechte ist über Irma eingebrochen und das Gute ist jetzt da, weil er lebt weiter. Aber wir erinnern uns auch, Irma Sprink hat ja auch erzählt, dass er ja auch Ängste hat, die aus der Zeit der Krankheit stammen. Da hätte er nur auch sterben können. Also das war traumatisierend. Wie sieht die Zukunft da aus ärztlicher Sicht aus?
Also Michiel Morsois, der erinnert sich noch gut an die Zeit vor der Transplantation und er hat mir erzählt, dass er noch genau weiß, wie schrecklich das für Irma Sprink war, dass er sich nicht bewegen konnte, als er so krank war, weil diese Bewegung für ihn einfach total wichtig war. Und seit der Transplantation, da untersucht er Irma Sprink regelmäßig und er sagt, dem neuen Herzen geht es super gut und der viele Sport wirkt sich überhaupt nicht negativ aus, im Gegenteil. Und wenn Irma Sprink Glück hat, dann kann er sogar bis zu 20 Jahre mit diesem Spenderherz leben und Sport machen.
Und noch einige Medaillen sammeln, die dann schön klimpern können, wie wir es gerade gehört haben. Danke, Julia. Gut und schlecht gibt es nur im Paket. Das war 100, Ausgabe 165. Vielen Dank an Jenny Rieger, die für uns in Taiji war. danke an Lilian Bose, die uns ihre Geschichte erzählt hat, und an Christoph Schäfer, der diese Geschichte hörbar gemacht hat. Danke an Vera Pache, die uns Elmar Springs Geschichte erzählt hat, und danke auch an Petra Bäume, die diese 100 ins Netz gebracht hat, und Norman Wollmacher, der sich um den Ton gekümmert hat. Vielen Dank an Julia Rosch für die Redaktion dieser Sendung. Ihr wisst ja, wir freuen uns über Post. Ne? Macht es wie Lilian und schickt uns eure Geschichten. Könnt uns aber auch gerne Kritik, Feedback, Lob zukommen lassen. mail@deutschlandfunknova.de ist die Adresse dazu. Und dann nochmal ein kleiner Hinweis. Wir freuen uns wirklich, wirklich über alle Mails. Das sind dann aber manchmal doch so viele, dass es etwas dauert, bis wir antworten. Also nicht sauer werden, bitte, wenn ihr ein bisschen warten müsst. Das kann passieren. Und über Rezensionen bei iTunes und so freuen wir uns natürlich auch. Habt eine wunderschöne Zeit. Und wenn euch Schlechtes passiert, denkt dran, das Gute und das Schlechte, das gibt's nur im Paket. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
Als ich dahin gefahren bin nach Taiji, da war ich in Japan schon ein paar Wochen zu dem Zeitpunkt, weil ich eine Recherche zum Thema Walfang gemacht habe. Und Taiji war da natürlich ein naheliegendes Ziel, weil das wirklich die historische Geburtsstätte des japanischen Walfangs ist. Und schon als ich nach Taiji gefahren bin, also eigentlich schon vorher, als ich versucht habe, ein Airbnb zu mieten, und zwar gar nicht in Taiji selber, sondern im Nachbarort, da habe ich gemerkt, diese Stadt ist irgendwie anders als andere Städte in Japan. Meine Gastgeberin von dem Airbnb, ich habe ihr geschrieben und habe gefragt, ob ich bei ihr übernachten könnte, und dann hat sie gesagt, lieber nicht, wir haben so viel Probleme gehabt mit Ausländern und mit Aktivisten in letzter Zeit. Und dann habe ich ihr zurückgeschrieben, ja, aber ich bin ja Journalistin und ich habe auch einen Termin beim Bürgermeister. Und dann hat sie tatsächlich im Rathaus angerufen, um nachzufragen, ob das auch stimmt. Und nachdem das alles bestätigt war, hat sie dann zugesagt.
An Lilians Geschichte hat mich auch interessiert, warum sie ihre Arbeit im Camp nicht einfach abgebrochen hat, weil es ihr das erste halbe Jahr echt nicht gut ging. Und sie meinte dann, ihr Idealismus hätte sie dadurch gebracht. Lilian gibt aber auch zu, dass sie einfach stur war. Sie wollte nicht scheitern und hat das Projekt deshalb durchgezogen. Und an ihrer Geschichte zeigt sich vielleicht ganz gut, dass auch Lilian als Idealistin pragmatisch sein musste und sie in manchen Dingen vielleicht flexibler werden musste, um ihre Ideale und Ziele zu erreichen.
Man hat eine positive Geschichte, zumindest viel Positives zu berichten. Das Negative lässt man irgendwie weg und gewinnt so ein paar Leute mehr für das Thema Organspende. Für mich ist das auf jeden Fall, ja, das ist das, was ich zurückgeben kann. Das ist das Einzige, was ich zurückgeben kann. Die Spenderfamilie, den Spender kenne ich nicht, da gibt es ein Gesetz in Deutschland, sodass ich nicht einfach nur ein Bild mir machen kann, wie der aussieht, und mich bedanken kann bei Momenten, wo ich durchs Ziel laufe, ja, bei Trainingseinheiten, fährt da irgendwie ein Stück mit auf dem Fahrrad, so halt. Und dass es ein bisschen in die Öffentlichkeit geht, ist ein Stück weit meine Art, da Danke zu sagen.
Es gibt einen riesen Spendermangel in Deutschland. Es wäre natürlich schön, wenn die Spenderzahl hochgehen würde, weil es ist wirklich eine gute Operation, sowohl Herztransplantation, aber auch Lungentransplantation, Nierentransplantation, Lebertransplantation, weil Patienten profitieren massiv davon. Andererseits finde ich es auch wichtig, dass jeder das für sich entscheidet. So, man kann nicht verpflichtet werden, seine Organe zu spenden. Jeder muss das für sich vorstellen können. Was mir wichtig ist, dass jeder sich darüber Gedanken macht und dann sagt ja oder auch nein.
Ach so, wenn ihr noch Platz habt, im Hirn, in den Ohren, noch aufnahmebereit seid, mehr wollt, ich habe da einen Tipp für euch. Zum Beispiel die Geschichte von Nathalie Grams. Die ist Homöopathin mit Leib und mit Seele und sie hat eine gut laufende Praxis. Für sie ist klar, gut, das ist Homöopathie. Schlecht, das ist die Schulmedizin. Aber weil das nicht allen klar ist, will sie das auch beweisen. Also will den Homöopathiekritikern mal zeigen, dass sie falsch liegen. Das Problem nur, bei ihren Recherchen wird ihr klar, sie selbst liegt daneben. Das ist schlecht. Für sie stürzt alles zusammen.
Ja, das war absolut hart. Und das war nicht nur ein kleiner Moment, der hart war, sondern das war wirklich ein Jahr, in dem ich gestrampelt habe, wie so eine Maus im Milchfass. Ja? Ich wollte das unbedingt zu Sahne treten und wieder festen Boden unter die Homöopathie kriegen. Und es ist mir wirklich nicht gelungen, weil nicht nur mein ganzes ideologisches Konstrukt, in dem ich ja so gut gelebt habe, ist zerbrochen. Und ich habe das nicht wieder aufgebaut gekriegt.
Das ganze Gespräch mit Natalie Grams findet ihr in der 100-Ausgabe 113 Lebensentscheidungen. Ich würde es wieder tun. Viel Spaß beim Hören.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.